Ein bisschen Vorteil muss man haben, wenn man Pastor ist, oder? Und in dieser besonderen Zeit, genau, ja. Sehr schön. Noch eine kurze Ergänzung. Der Joachim hat das schon sehr ausführlich dargestellt mit der Allianz-Gebetswoche. Tatsächlich ist alles im Fluss im Moment, auch durch die Redner, die zum Teil eben fest geplant war an den Abenden, selbst nicht mehr sicher sind, ob sie kommen sollen. Manche Verbände verbieten es auch ihren Predigern oder Pastoren, überhaupt bei Präsenzveranstaltungen zu sein. Also im Moment rechnen wir mit der Allianz-Gebetswoche, so wie sie geplant ist, an den Orten, mit den Abenden, aber es kann auch in dieser Woche alles anders kommen und wir brauchen einfach eine Menge Corona-Flexibilität. Und dazu will ich euch ermutigen, alles, was wir wissen seitens der Gemeinde, werden wir in einem Newsletter an die Mitglieder und Freunde dieser Gemeinde weitergeben. Das kann sein, dass auch diese Woche öfters ein Newsletter kommt, auch während der Allianz-Gebetswoche Dinge nachgeschärft werden. Auf jeden Fall wird noch ein Link rumgehen, nicht nur zur Anmeldung für die Leute, die sagen, oh, nächste Woche hierher kommen, hier sitzen und dann auf der Leinwand. Also ich würde schon lieber drüben mal bei der EFF sein. Die haben 136 Plätze frei und ich persönlich glaube und Joachim auch, dass genügend Platz da drüben sein wird, um da mal reinzuschnippern. Also die haben für den kommenden Sonntag die Möglichkeit, sich anzumelden und dann bekommt man ein Bestätigungsmail und dann kann man auch bei denen im Haus sein und ich glaube, deren Platz wird dicke langen. Aber wir wissen es natürlich nicht genau und wenn wir als Gemeinde hier eine Übertragungsmöglichkeit geben und schon ein bisschen Puffer dazugeben, dann ist natürlich auf jeden Fall gewonnen. Also mal schauen, wie das alles wird. Das werden wir auf jeden Fall rundschicken und es sollen auch alle Veranstaltungen live übertragen werden. Dafür zeichnet die Jesushausgemeinde, der Holger Will. Und da warten wir auch noch auf den richtigen Zugang. Also wenn jemand sagt, toll, Gebetswoche will ich dabei sein, aber ich möchte ja nirgendwo hingehen, dann soll es und wird es die Möglichkeit geben, das alles diese ganze Woche hier in Fulda an den verschiedenen Orten auch online mit zu verfolgen. Also nochmal so eine kleine Information. Wie gesagt, es ist sehr viel im Moment und vieles im Fluss. Und wir müssen einfach in Kontakt bleiben, was wunderbar ist, oder? Wenn Christen in Kontakt bleiben, gemeinsam unterwegs, dann haben wir schon gewonnen. Dann ist das Beste erreicht, worum es geht. Denn dazu hat Jesus seine Gemeinde zusammengestellt, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und das ist echt mein Lieblingsthema. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Christsein ist keine Solo-Geschichte. Es gibt kein Solo-Christsein. Es gibt keine Nachfolge nur mit Jesus ohne andere Jünger. Das war schon bei den Zwölfen so und das ist auch heute so. Jesus ruft uns in die Gemeinschaft miteinander rein. Aber heute ist tatsächlich, wird unser Blick von uns weg, auch aus unserer Gemeinschaft heraus, tatsächlich in diese Welt, nicht nur auf unsere Nächsten in der Welt, sondern auf unsere Feinde ausgerichtet. Und der Text aus der Jahreslosung steht in Lukas 6, Vers 36 und findet eine Parallele in Matthäus 5, Vers 48. Dieser Text, dieser Jahreslosungstext steht bei Matthäus in einem ganz großen Abschnitt der sogenannten Bergpredigt, drei Kapitel lang, Matthäus 5, 6, 7. Und hier in Lukas finden wir sozusagen eine komprimiertere Version dieser Bergpredigt, was weniger als ein ganzes Kapitel umfasst, wo Lukas das zusammenbringt. Und es geht in diesem Gesamtabschnitt, den der Joachim schon gelesen hat, um die Liebe zu den Feinden, beziehungsweise um das Richten, was Matthäus allerdings in seiner Bergpredigt, in seinem Evangelium erst viel später bringt. Und da merken wir schon, da gibt es so eine Differenz im Text. Lukas berichtet komprimiert die Liebe zu den Feinden, die Aussage, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist und dann eben dieser Punkt mit dem Richten und bei Matthäus liegen dann zwischen unserer Jahreslosung sozusagen und dem Teil mit dem Richten noch andere Textteile. Und die Frage ist natürlich, wenn man sich das anschaut und wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du mal deinen Finger hier in Lukas 6, 36 reinstecken und auch in Matthäus 5, da steht nämlich genau dieser Text, also genau, das werdet ihr noch sehen, wie genau, dann könnt ihr das ein bisschen verfolgen. Also es lohnt sich, Bibel dabei zu haben, kann man auch digital machen und ein bisschen hin und her zu schauen. Und bevor wir weitergehen, möchte ich die Frage beantworten, wie kommt es denn zu diesen Unterschieden, dass eben das Matthäus-Evangelium unseren Text und die begleitenden Texte enthält, aber in einem anderen umfassenderen, größeren Zusammenhang und unser Text eben hier so komprimiert und zusammen ist. Und da gibt es verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Das eine ist, dass Matthäus, und das haben wir in den letzten Gottesdiensten auch immer wieder miteinander gesehen, als wir uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt haben und auch deren Unterschiede in den Evangelien, dass Matthäus in seinem Evangelium den Schwerpunkt hat, uns Jesus Christus als den König vorzustellen, der gekommen ist, sein Königreich, sein Himmelreich einzusetzen und uns zu vermitteln und daraus auch die Bergpredigt entstanden ist, die ein wichtiger Aspekt ist und sehr ausführlich wiedergibt, wie dieses Königreich, dieses Himmelreich aussieht. Und Lukas wählt davon nur ein paar Teile, weil er einen anderen Fokus in seinem Evangelium in Bezug auf Jesus hat. Er möchte, dass wir Jesus als Menschen kennenlernen. Lukas, der ist ja Arzt von Beruf gewesen und er hat natürlich einen anderen Blick, einen medizinischen Blick auch mit drauf. Und das spielt hier auch mit eine Rolle, die sehr wichtig ist, dass wir wissen, Jesus Christus war Mensch wie du und ich mit all den Herausforderungen, die das menschliche Leben auf dieser Erde mit sich bringt. Und er kennt Schmerz, er kennt Krankheit, er weiß um all diese Dinge, weil er auch Mensch gewesen ist. Und das ist so die wahrscheinlichste Auslegung dazu, warum wir diese Unterschiede haben, weil die Evangelisten verschiedene Blickwinkel haben auf Jesus und sie eben mit diesen Unterschieden ganz bewusst lehren und weitergeben. Die zweite Möglichkeit, wie es zu diesen Unterschieden kommt, und das wird oft, das hat man oft nicht so im Blick, ist, dass Jesus das, was er gelehrt hat und auch die Wunder, die er getan hat, gerade bei den Speisungen mit den 4.000 und 5.000, ja, haben wir in einem Evangelium, da kann man durcheinander kommen, Wunder hat Jesus nicht nur einmal getan, er hat viele Kranke geheilt, er hat viele Dämonen ausgetrieben, er hat viele Wunder getan und Wunder immer wieder getan. Und so hat Jesus auch Dinge immer wieder gesagt und wiederholt. Und das ist auch ein Aspekt, dass wir manchmal Aussagen finden in den Evangelien, die sehr identisch sind, aber an ganz unterschiedlichen Orten. Und das hat nicht nur mit der Frage zu tun, hat jetzt Jesus da gesagt oder hat er es da gesagt? Nein, die Antwort ist, er hat es da gesagt und da gesagt. Ja? Und das ist auch eben eine Möglichkeit, dass Lukas sozusagen das, was Jesus gelehrt hat in der Bergpredigt, die er selbst vielleicht an anderer Stelle nochmal zusammengefasst hat, Jesus nochmal wiederholt hat, damit die Menschen sich merken, was er gelehrt hat. Und Wiederholung ist ein großes, wichtiges Tool, um sich Sachen zu merken, dass Lukas sozusagen darauf zurückgegriffen hat und das mit eingebaut hat. Wir haben heute ein unwahrscheinliches Glück, dass wir die Bibel haben und zu jeder Zeit nachlesen können, was Jesus gesagt und getan hat und was Gott den Menschen gegeben hat. Zu der damaligen Zeit gab es das in der Form gar nicht, schon gar nicht so verfügbar. Ein paar Papyrusrollen für super Schriftgelehrten, unglaublich teuer, unerschwinglich für die Normalsterblichen. Die Menschen waren von der verbalen Lehre abhängig und deswegen war es so wichtig, immer wieder Dinge zu wiederholen. Das mache ich ja auch, damit uns Sachen hängen bleiben. Es gibt einen dritten Ansatz, denn hinter dieser Fragestellung, woher kommen die Unterschiede, hat ein bisschen mit der historisch-kritischen Methode zu tun. Ich denke, einige haben davon gehört, wahrscheinlich nicht alle. Da gibt es so eine gewisse Quellentheorie und das ist nicht ganz unzutreffend, wenn man Lukas sieht, denn Lukas, der Arzt, in dem unsere Jahreslosung steht, der das Evangelium geschrieben hat, war ja kein Augenzeugen Jesu. Er beginnt ja sein Evangelium, indem er schreibt, lieber Theophilus, also das ist der, an dem er das adressiert hat, für den er das geschrieben hat. Ich habe genau recherchiert, akribisch nachgeschaut, wie sich die Sache mit Jesus verhalten hat. Lukas hat eine Doktorarbeit über das Leben Jesu geschrieben, eine wissenschaftliche Arbeit, so könnte man es sagen. Und er hat zusammengefasst und hat Augenzeugen befragt und was es zu finden gab, um den Sachverhalt des Lebens Jesu so genau wie möglich auch chronologisch darzustellen. Und das zeigt sich in dem Evangelium auch. Daraus hat aber die historisch-kritische Methode einen Ansatz gemacht, die gesagt hat, ja, das haben alle Evangelisten gemacht, also der Matthäus ist sowieso nicht der Matthäus, der Jesus nachgefolgt ist, also sowieso alles überhaupt nicht, wie es ist. Da waren irgendwelche Leute und die haben verschiedene Quellen gehabt und damit haben die ihre Evangelien zusammengebaut. das ist natürlich total hirnrissig, weil wir wissen, dass es Augenzeugen waren, eben Matthäus und auch Johannes, der uns aus der direkten Nähe berichtet, der sogar selbst in seinem Brief nochmal schreibt und deutlich macht, das, was wir gesehen, was wir gefühlt, was wir erlebt haben, das geben wir euch weiter. Also drei Ansätze, die uns helfen, ein bisschen die Unterschiede zu verstehen. Wie immer es zu diesen Inhalten und den Verschiedenheiten auch in diesem Zusammenhang kam, eins ist total relevant und immer wichtig für uns, dass die Bibel beansprucht, Gottes Wort zu sein. Und so wie es 2. Timotheus 3,16 sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dass sie nützlich ist, dieses Leben in der Ebenbildlichkeit zu Gott zu führen, das, was auch mit unserer Jahreslosung zu tun hat. Und so dürfen wir all diese Texte, super, vielen Dank, Licht ist echt immer gut, so dürfen wir diese Texte verstehen. Im Lukas-Evangelium, das, womit wir uns heute hauptsächlich beschäftigen, wir gucken auch ein bisschen Matthäus rein, steht diese Jahreslosung in einer interessanten Schnittstelle. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie jetzt gerade mal auf und guck mal mit mir ein bisschen hinein. Da haben wir Lukas 6, 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wenn du in deine Bibel hineinschaust, dann stellst du vielleicht fest, dass dieser Vers in einem Abschnitt deiner Bibel am Ende steht, wie es zum Beispiel auch die Schlacht der Bibel macht. Also da hat man den Text über die Feindesliebe und am Ende steht dann unser Text, dann kommt ein bisschen Platz, dann kommt eine neue Überschrift, das ist übrigens das, was Joachim vorhin gelesen hat und ihr alle geguckt habt, wo ist er jetzt gerade? Das ist die Überschrift, die in der Bibel steht, die nicht Bibel ist, sondern nur eine Überschriftsorientierung und dann ging es weiter. Und andere Bibeln, die machen das anders. Die packen diesen Lukas 6, 36 am Anfang des nächsten Abschnittes, wo es um das Richten geht. Und wieder andere, die jetzt ganz erstaunt in ihrer Bibel suchen und sagen, was sagt er da? Wie jetzt zum Beispiel meine Elbefelder Bibel hier, die hat da gar keinen Abschnitt. Die hat die ganzen Verse einfach über die Liebe der Feinde, die Jahreslosung und das Richten bis hin und mit in einem Abschnitt, also die Verse komplett durchgängig. Und bitte? Die hat, okay, deine, die neue Elbefelder, so ist das, die neue Elbefelder hat es, meine Elbefelder ist da ohne Abschnitte und ist durchgängig. Und damit merken wir, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern wir merken, dieser Vers steht inmitten dieses gesamten Textzusammenhangs und ist die entscheidende Schnittstelle oder könnte man sagen, der Schlüssel zu den Anforderungen, die eben so herausfordernd sind, zwischen der Aufforderung, unsere Feinde zu lieben und der Warnung vor dem Richten. Übrigens, diese Einteilung in euren Bibeln, die ihr findet, mit diesen Absätzen, jetzt wo Mary sagt, bei ihr steht das schon wieder drin, bei meiner Elbefelder nicht, die Überschriften, die auch Joachim vorhin gelesen hat, die nicht hier vorne war, das ist alles nicht Bibel. Bibeltext ist durchgeschrieben, also im Alten Testament noch viel mehr, da gibt es überhaupt kein, gar nichts, ja? Da geht es einfach Fließtext durch, können wir uns gar nicht vorstellen, deswegen ist es auch so schwierig, Bibel in die heutige Zeit übersetzen und auch diese Sinnabschnitte zu machen. Und das, was wir in unseren Bibeln finden, also auch meine alte Elbefelder, hat natürlich hier Einteilungen und Spalten, Versangaben, Kapiteln. Das dient alles dazu, dass wir Orientierung haben. Also wenn ich sage, wir lesen Lukas-Evangelium und ich lese los, dann wird es für euch sehr schwierig, weil mit Seitenzahlen kommen wir mit unseren Bibeln nicht weiter. Wenn ich dann sage, Kapitel so und so, Vers so und so, dann wisst ihr alle, wo ich bin, egal welche Übersetzung du hast. Aber das kam erst alles später dazu. Das haben vor allem Buchdrucker erfunden oder auch Mönche, auch zur Orientierung. Und das ist wirklich etwas, was später dazu kam und was mit dem Bibeltext nichts zu tun hat. Weder die Überschriften, die sollen zur Orientierung dienen, machen sie auch meistens, aber manchmal führen sie total in die Irre. Deswegen warne ich immer ein bisschen davor, sich so sehr an den Überschriften zu orientieren. Und es gibt ja so Spezialisten, die rechnen mit Kapitel und Versen und was es bedeutet. Also nochmal, das ist nicht Bibel, nicht Gottes Wort, es ist nur Orientierung für uns. Und genau sollten wir auch damit umgehen. Nicht, dass hier manche durcheinander kommen und sagen, was sagt er, das steht am Ende von dem Abschnitt, bei mir steht es am Anfang. Nein, das gibt es in dem Grundtext der Bibel gar nicht, Ende und Anfang, sondern wir sind mitten im Evangelium. Also um ein bisschen den Zusammenhang zu bekommen mit unserer Jahreslosung, möchte ich nochmal den engeren Zusammenhang aufgreifen und den mit euch lesen. Und wie gesagt, wenn du da Bibel dabei hast, lies doch mit. Ich lese ab Lukas 6, ab Vers 35, da wissen wir alle, wo wir sind. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gottes Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen alle Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, und jetzt merkt ihr, jetzt haben wir einen Rückschluss aus dem Text wieder in diesen Abschnitt der Feindesliebe. Ja, da merken wir, wie das zusammengehört. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Mein Predigtthema lautet, seid vollkommen und barmherzig wie dein himmlischer Vater, oder, ich habe es ein bisschen verdichtet, sei vollkommen barmherzig wie dein himmlischer Vater. Und die Frage ist berechtigt, Heiko, wie kommst du auf das Vollkommen? Und da springen wir gerade miteinander mal kurz in das Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 48. Denn ich sagte, wir finden unseren Vers auch im Matthäusevangelium genauso formuliert mit einem Unterschied. Matthäus gebraucht ein anderes Wort an dieser Stelle und setzt anstatt barmherzig vollkommen ein. Jetzt wäre auch die Frage, ja, was hat denn Jesus gesagt? Die Antwort wäre beides. Die Antwort wäre, beide Worte sind richtig, weil das, was Jesus gesagt hat, sich in beiden Worten deutlich macht. Wir müssen es zusammen sehen und verstehen. Und diesen Weg möchte ich mit euch gehen und ein Stück weiter zu kommen in der umfassenden Weise, wie diese Aussage, die wir am Jahresanfang in der Bibel haben, zu verstehen ist. Also sagt er etwas anderes oder nur das Gleiche mit anderen Worten? Das wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Lukas verwendet das Wort Euktimos, ein griechisches Wort. Und dieses Wort Euktimos, da habe ich auch eine Folie, wenn du gerade mal eins weiterspringst, Lars. Genau, dann könnt ihr das mitlesen. Dieses Wort Euktimos, das steht für Erbarmen, für Mitleid, für Barmherzigkeit, sich zu erbarmen. Und eine interessante Besonderheit ist, bis auf eine einzige Bibelstelle, die im Kolosserbrief steht, wird dieses Wort immer im Plural benutzt, also Barmherzigkeiten. Ja? Immer im Plural benutzt, um damit diese vielfältigen Erbarmungen Gottes deutlich zu machen. Ja, Gott, der grenzenlos in seiner Barmherzigkeit, in seinen Barmherzigkeiten ist, die vielfältig anzuwenden sind. Das ist der Gedanke mit diesem Plural, der in diesem Wort hier in der griechischen Grundsprache zum Tragen kommt. Und genau das zeigt ja auch der Textzusammenhang, was Barmherzigkeit bedeutet in seiner Anwendung. Leihen, ohne zurückzuerwarten. Für die Banken ganz schlecht. Kein Geschäftsmodell. Und so ist es. Die Bibel ist kein Geschäftsmodell. Sie ist ein Gnadenmodell. Und dazu sind wir gerufen. Und ich will euch einfach für euer Leben mitgeben. Also wenn du was leihst, und du solltest, wenn du was leihst, dann leih es, ohne es zurückzuerwarten. Das ist der Weg eines Christen. Wenn du es dir nicht leisten kannst, etwas zu leihen, weil du es brauchst, wie immer, dann tu es nicht. Aber leihe, ohne zurückzuwarten. Ich habe auch in Gemeinden so viel Frust erlebt, weil Christen das Wort nicht ernst genommen haben. Und ihr wisst alle, was das für Geschäfte mit den Banken sind, die Kredite vergeben und wie die Zinsen laufen. Die laufen nämlich höher, wenn man erwartet, dass es nicht zurückkommt. Ja? Und was manche Unternehmen alles anstellen, Inkasso, ja, um ihr Geld wiederzubekommen. Leihe ohne zu erwarten. Wir sind aufgerufen, unsere Feinde zu lieben, für sie da zu sein, für sie zu sein, ihnen Gutes zu tun. Was manchmal bedeuten kann, sie einfach in Ruhe zu lassen. Jemand Gutes zu tun heißt nicht, dass ich ihn ständig bedränge. Weil der mit mir nichts zu tun haben will, dann halt dich von ihm zurück und komm nicht mit einem falschen missionarischen, evangelistischen Erwartung, du müsstest jetzt. Das ist Feindesliebe. Wenn er sagt, lass mich in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Das wäre Liebe. Ja, das wäre Feindesliebe. Aber weiter geht's. Sie eben auch nicht zu richten und nicht zu verurteilen. So, das könnte so gehen. Also der Penner, der wird schon sehen. Ja, das ist so eine verurteilende Haltung, wenn Leute nicht so spuren, wie wir es gern hätten, dass wir schnell dabei sind, der wird schon sehen. Sie loszulassen, anstatt zu erzwingen, was ich vielleicht gerne hätte. Und ihnen mit Wohlwollen zu begegnen, deinen Feinden mit Wohlwollen zu begegnen, wie Gott es tut. Nicht so ein bisschen, so ein kleines bisschen, ja gut, dann, ah, da gebe ich halt ein bisschen nach. Sondern mit einem gefüllten, überfließenden, gerüttelten Maß. Fülle. So wie wir unseren himmlischen Vater kennen, der möchte, dass wir erfülltes, überfließendes Leben haben und nicht ein Leben, wo man sagt, ah, es geht gerade so. Und unsere Träume gehen doch in diese Richtung, dass wir auf die Erfüllung gucken. Und da halte ich mal mit einem jungen Mädchen, mit einer jungen Frau, die sagt, ja, ich möchte mal heiraten. Und dann frag mal, wie diese Hochzeit aussieht. Die redet nicht für den 15 Minuten bei dem Standesbeamten. Ne? Von einer Hochzeit träumt sie mit weißem Pferd und großen Wagen und einer großen Festveranstaltung und einer Riesenfeier und den schönsten Bräutigam der Welt. Ja? Das sind unsere Wünsche und Träume. Und Gott spricht von seiner Freigebigkeit, die so grenzenlos ist. Und jetzt nimmt er uns in die Verantwortung und sagt, und so, geh du mit deinen Feinden um. Das fällt uns ja nicht mehr bei unseren Freunden ein, oder? So verschwenderisch zu sein. Aber Gott fordert uns dazu auf. Das ist das eine Wort der Barmherzigkeit. Das andere Wort, was Matthäus verwendet, er gebraucht nicht das Wort im Kern barmherzig, sondern er gebraucht das griechische Wort teleios. Und teleios bedeutet vollendet, vollkommen, von telos, also am Ziel ausgerichtet, vom Ende her denkend. Also was ist heute richtig zu tun, damit es am Ende gut wird und richtig passt und richtig in Ordnung ist. Es geht da um die Vorstellung eines vollendeten Wachstums, das ist der Gedanke. So wie wir alle hoffen, dass unsere Kinder, egal wie klein oder wie groß sie schon sind, irgendwann zur völligen Reife kommen und ihr Leben in einer guten Weise bestreiten und gestalten können. Wie ein Erwachsener im Gegensatz zu einem Kind. Also mit der Antwort auf die Frage, was können wir am besten tun, um unseren Feinden hilfreich, liebevoll, freigebig und mit vollem Einsatz so zu begegnen. Das ist das, wozu uns das Vollkommene einlädt. Und damit bekommt dieses Wort Barmherzigkeit, Barmherzigkeiten und Vollkommen, Vollkommenheit eine enorme Dynamik in ihrer Verzahnung miteinander. Und beide Worte schließen das andere nicht aus, sondern sie bringen uns mit ihrer besonderen Betonung auf das, was Gott eigentlich gedacht hat. Jetzt denkst du heute Morgen, also das würde ich mit meinen Kindern so denken und mit meinen Verwandten, mit meinen besten Freunden. Und jetzt schickst du mich mit so einem Ding auf die Feinde zu. Ja, das macht Gott, das mache nicht ich, das macht Gott. Er schickt uns so auf die Feinde dort. Und das passt sehr gut zusammen. Vollkommenheit in Barmherzigkeit oder vollkommene Barmherzigkeit. Dass wir ja nicht zu früh abbiegen, das hat Joachim sehr schön deutlich gemacht, zu sagen, ja, ich muss erstmal mit mir barmherzig sein. Fang das ja nicht an. Sondern unser Thema ist, unser Jahresmotto ist, sei vollkommen barmherzig wie dein himmlischer Vater. Das ist genau der Ansatz, mit dem uns Gott schickt. Wollen wir uns ein bisschen den Feinden zuwenden? Und ich habe mir gedacht, in der Vorbereitung, wir bleiben mal so im Gemeindealltag und leben. Auch wenn das vielleicht gerade hier aktuell nicht unsere Situation ist, können wir uns das sehr gut vorstellen. Und ich könnte euch Massengemeinden nennen, die genau diesen Alltag haben. Also da ist eine Gemeinde hier in Deutschland, die in ihrer Nachbarschaft einen bösen Nachbarn hat. Das gibt es nicht nur bei Gemeinden, sondern auch im normalen privaten Umfeld. Wir sind echt glücklich dran. Also ich habe hier noch keinen Nachbarn getroffen, weiß auch nicht von der Kita, von sonstigen Leuten, dass es hier einen bösen Nachbarn gibt. Also manchmal, die Fenster jetzt wegen Corona auf, im Sommer sind die ganze Zeit auf und unsere Band, die haut ja manchmal schon schön rein, was ja wunderbar ist. Aber für Leute, die sonntags morgens dann um 11 erst beim Frühstück sitzen und ganz gemütlich da ihren Tag gehen, könnte das schon Ruhestörung sein. Also hier war noch nichts. Aber es gibt Gemeinden, die leiden unter Nachbarn, die sagen, das ist ja Ruhestörung am ruhigen, heiligen Sonntag, da wollen wir unsere Ruhe haben. Oder dass Nachbarn ganz ärgerlich reagieren, weil sie zugeparkt werden von den Gottesdienstbesuchern. Auch ein großer Luxus, den wir haben. Also nicht nur, dass wir hier viel Parkfläche haben und da, sondern ein riesen Edeka-Parkplatz nebendran. Also wegen Parkplatzproblemen werden wir wahrscheinlich kaum in Petrouille kommen. Aber andere Gemeinden, frag mal die EG hier in Fulda, die sind mitten in der Stadt. Eieieiei, das ist echt ein Problem. Und dann kriegst du Probleme mit Nachbarn, die so ärgerlich sind, dass du sie als Feinde wahrnimmst, die gar kein Verständnis haben für deine Gemeinde hier, was der Mist überhaupt soll. Sollen die Leute lieber ruhig sein und zu Hause bleiben? Wie verhalten wir uns als Christen dem gegenüber? Ist es die Reaktion der Penner, der soll mal sehen? Oder, ich weiß, so denken ja nicht viele, sondern wir sind ja gemäßigter. Das ist doch unser gutes Recht, dass wir hier Gottesdienst feiern. Ist doch unser Gebäude, ist doch gar nicht so laut. Kannst mal nachmessen, draußen mit einem Gerät, ist alles gut. Und die anderen, die parken auch blöd unter der Woche, musst mal sehen, sogar auf unserem Grundstück. Es kann uns doch egal sein, wir machen hier unser Ding. Sollen sich mal nicht so anstellen. Und wisst ihr, wenn ich das so hier mal exemplarisch formuliere, ich höre mich richtig reden, ja, aber ich höre euch auch reden. Das sind die normalen Reaktionen, mit denen wir solchen, also vom Feind kann man auch gar nicht reden, oder von solchen unliebsamen Nachbarn, die schnell zu Feinden werden können, was man darüber sie denkt. Aber wenn wir jetzt mal unsere Jahreslosung anlegen, so wie ich sie ausgelegt habe, wie die Texte es deutlich machen. Und sie packen ja diese Aufforderung der Barmherzigkeit ganz bewusst in dieses System des feindlichen Umfeldes. Dass das für uns gilt im Miteinander, das ist also völlig selbstverständlich. Aber die Bibel packt es gerade in diese Konfliktbereiche mit Menschen, die uns überhaupt nicht abhaben können mit dem, was wir glauben, denken, wie wir sind und entsprechend uns gegenüber reagieren. Also, wie reagieren wir auf so eine Situation bei dem, was uns die Bibel hier sagt? Und in Bezug auf die Ruhestörung, die, wenn man mal einen kleinen Moment aussteigt, aus unserem Umfeld wahrscheinlich sehr gut verstehen kann. Ich war viele Jahre in einem Schützenverein gewesen, habe nur unter der Woche geschossen, weil ich ja sonntags morgens keine Zeit dafür habe. Aber die Kollegen von mir, die hatten sonntags morgens Zeit, die gingen auch nicht in den Gottesdienst, die haben geschossen, ja. Und da kannst du nur hoffen, dass du nicht weit an so einem Schützenhaus wohnst. Wenn die da einen offenen Schützenstand haben, wirst du verrückt. Und es braucht nicht mal einen Schützenverein. Ich kenne Menschen, die wohnen direkt neben einem Tennisplatz. Da wirst du irre. Und zwar gerade dann, wenn es ruhig wird, am Sonntagnachmittag, ja, nach einer stressigen Woche, sitzt du draußen und dann spielen die Tennis. Jeder Schlag ist wie ein Schuss. Es ist wirklich furchtbar in der Nähe eines... Hat von euch schon mal jemand in der Nähe vom Tennisplatz gewohnt? Ich kenne es nur auch vom Erzählen. Es ist furchtbar, ja, wie das knallt. Meine Frau und ich, wir haben im Westerwald gewohnt, viele Jahre, 16 Jahre. Also das ist mitten in Deutschland und am Ende der Welt. Also da kommt man nur hin, wenn man da hin will. Ja? So zwischen zwei Autobahnen weit entfernt und so. Total ruhig. Und wenn du dort unter der Woche rausgingst, hast du nichts gehört. Also für alle, die mal nichts hören wollen, Stahlhofen am Wiesensee im Westerwald, aber nur unter der Woche. Da kannst du stehen und nichts hören. Das ist phänomenal. Aber am Wochenende... Da ist ein Modellflugplatz, so ein Kleinflugplatz in der Nähe gewesen. Den ganzen Tag knatterten die Maschinen über den Wiesensee, über unser Haus. Ja. Und wenn man mal aus unserer Welt aussteigt, dann bekommt man ein Gefühl dafür, wie Menschen gestört sind, die gar nicht inhaltlich mit uns kollidieren, einfach aufgrund des Umfeldes und was wir eben so tun und was ihnen Probleme bereitet. Also was sollten wir tun? Sollten wir sagen, die sollen sich nicht so anstellen? Wir sind doch gar nicht so laut. Oder sollten wir nicht alles dran setzen, um das gut zu machen, die Fenster zuzumachen, zuzulassen? Jetzt in Corona-Zeiten ist das schlecht. Da gibt es andere Lösungen dafür. Vielleicht sollten wir uns beim Gemeindehausbau für Dreifachverglasung entscheiden und nicht nur Doppelverglasung. Ist das, was die Bibel sagt an dieser Stelle in Bezug auf unsere Barmherzigkeit, die sich an ein überfließendem und gerütteltem Maß orientiert? Dem Feind so zu begegnen, ihm Gutes zu tun, alles dafür zu tun, dass er das hat, was er für sich für wichtig hält, ungeachtet der Tatsache, ob das unseren Werten entspricht oder nicht. Aber ich würde sagen, Ruhe entspricht unseren Werten. Das ist so, oder? Oder mit dem Parkraum für die Gemeinden. Also ich habe jemanden vor meinen Augen, der sagt, der steht so vor mir und sagt, ich gebe doch nicht Geld für Parkplätze aus, ja? Aber wenn das Problem ist, ist das nicht der Weg, den die Schrift uns sagt, dann gib doch um deines Feindes willen das Geld für den Parkplatz aus und mach's nicht nur ein bisschen, ja, da bauen wir zwei Parkplätze. Bau doch so viel, und jetzt bringe ich das mal auf den Punkt, bau doch so viele Parkplätze, dass dein Nachbar auch noch parken kann, der sich darüber aufregt, und die anderen über die Woche auch noch. Und nicht so, ja, da gehen gerade unsere Leute drauf, da haben wir es gerade ein bisschen entspannt. Das wird teuer. Ja, das wird teuer. Grund in Deutschland wird sehr teuer. Aber versteht ihr, was uns Gott sagt, wenn er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und zwar mit uns und mit allen Menschen, auch mit denen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Liebe Gemeinde, das wird für uns alle ein sehr herausforderndes Jahr. Denn wir haben diese Jahreslosung, wir haben diesen Bibeltext, der über dieses Jahr gestellt ist. Und wir können zwei Dinge tun. Wir können uns ihm stellen und sagen, Herr, zeig uns, jetzt habe ich ja zwei Beispiele gebracht, die mit unserem Gemeindeleben nichts zu tun haben, zeig uns, wo die Konfliktpunkte sind in meinem persönlichen Leben und für uns als Gemeinde, wo wir ran müssen, wo wir Menschen feindlich erleben, gegen uns, ausnutzend, bedrohend, wie immer. Und was wir tun können, um mit ihnen so barmherzig zu sein, wie du barmherzig bist. Und zwar mit allen, mit denen und auch mit mir. Das wird sehr herausfordernd. Aber ich wünsche uns, dass wir das anpacken und dass wir diese Barmherzigkeit Gottes, die er uns anbefiehlt, besonders den Feinden gegenüber, wirklich in dieser Großzügigkeit sehen, egal was es kostet, was die Fenster kosten oder die Lüftungsanlage oder die Parkplätze, auch wenn es noch so viel kostet, es ja nicht nur ein bisschen oder hemdsärmlich zu lösen, sondern vollumfänglich, wirklich gut. Vielleicht ist das Handeln nach Barmherzigkeit viel wichtiger, als dass wir uns entscheiden und sagen, ach, da gehen wir doch lieber an einen anderen Ort, wo wir mehr Ruhe haben. Gemeinden, die diese Probleme, die ich gerade dargestellt habe, sind sehr versucht, so zu denken, da müssen wir hier weggehen. Gehen wir am besten in Industriegebiet, da stören wir sonntags keinen. Und für manche Gemeinden ist das eine gute Lösung, also das will ich gar nicht ausschließen. Aber vielleicht ist für manche, und ich glaube, das ist grundsätzlich eben für uns auch ein wichtiger Punkt, zu verstehen, nein, Gott sagt nicht, geh nicht aus der unbequemen Situation mit deinen Feinden raus, sondern begegne ihnen in dieser Barmherzigkeit. Genauso ist unsere Jahreslosung gemeint und nicht weniger. Barmherzig zu sein mit Menschen, die uns feindselig gegenüberstehen, in einer wohlwollenden und freigebigen Art und Weise, wie wir sie uns selbst wahrscheinlich nicht zugestehen würden und miteinander umgehen würden. Und dass wir verstehen und lernen, Gott will genau so uns zeigen, wie er ist und uns zum Segen setzen. Und es wird bei Jesus keine größere Freude darüber geben, wenn wir das tun. Er sagt, dann seid ihr meine Kinder, meine Jünger, daran wird man euch auch erkennen. Das ist das, was ihr tut. Und wenn ihr, das könnt ihr heute Nachmittag mal machen, wir haben jetzt einen engen Zusammenhang gelesen. Und ich möchte euch ermutigen, Lukas 6 am Anfang dieses Jahres, wo 36 dieser Vers der Jahreslosung so schön zentral da in der Mitte steht, also inhaltlich in der Mitte steht, dass ihr mal weiterlest, wie umfassend und noch viel herausfordernder das ist, was Jesus uns gelehrt hat und was uns auszeichnen soll. Und Gott segne uns dazu, dass wir das in diesem Jahr lernen, diese Art der Barmherzigkeit und es wirklich so umzusetzen, ganz egal, wie sich unsere Feinde uns gegenüber verhalten, ihnen mit Gottes Barmherzigkeit, mit Gottes Großzügigkeit, mit Gottes uneingeschränkter Liebe zu begegnen. Dazu segne dich und uns, Jesus Christus. Ich bete mit uns noch. Herr Jesus, ich danke dir für diese Jahreslosung. Und als ich die zum ersten Mal gelesen habe letztes Jahr, da dachte ich schon, da kommt was auf uns zu. Und auch wenn sie so im ersten Moment ganz nett klingt, merken wir jetzt, was du damit wirklich meinst und in welchen Zusammenhang du sie gestellt hast. Herr Jesus, nicht die Barmherzigkeit, die wir mit unseren Lieben haben sollen, mit unseren Kindern und mit unserer Familie, unseren Eltern. Nicht die Barmherzigkeit, die wir als Gemeinde haben sollen, um miteinander umzugehen, sondern deine Barmherzigkeit, die wir ausleben sollen unseren Feinden gegenüber. Da, wo wir ganz schnell an dem Punkt sind, uns mit guten Gründen zurückzuziehen, zu entscheiden, nichts zu tun, uns abzugrenzen. Herr Jesus, das wird für uns ein weiter Weg und eine große Herausforderung zu sein, uns da zu öffnen. Und es wird uns auch, glaube ich, in manchen Punkten in unserem persönlichen Leben, im Gemeindeleben, ganz neue Aspekte eröffnen, wie wir Dinge bewerten. Herr Jesus, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich bitte dich am Ende dieses Gottesdienstes und am Anfang dieses Jahres, dass du uns hilfst, auf diesen Weg zu kommen mit dir. Dass wir das lernen von dir. Und dass wir in diesem Jahr, gerade in Sachen Barmherzigkeit, deiner Barmherzigkeit, ein großes Stück weiterkommen, dir ähnlicher werden und zu dir hinwachsen. Und dazu segne uns. Amen. Wir singen ein Lied miteinander. Wollen wir dazu aufstehen oder sitzen bleiben? Wunderbar. Ihr habt lange genug gesessen. Wir stehen zum letzten Lied auf und bleiben gleich zum Segen stehen.